Einen schönen guten Morgen auch von mir. Guten Vormittag eigentlich besser. Jesus sei die Mitte. Jetzt, wie der Stefan gebetet hat, habe ich mir gedacht, und er will reden und er will zu jedem von uns reden und er kann das, weil er in jedes Herz hineinsieht. Ich kann das nicht. Ja. Wir lesen heute weiter, das wurde ja schon gesagt, im Johannesevangelium. Und letzten Sonntag war diese Begebenheit der Hochzeit dran. Und heute wurde auch schon erwähnt, geht es weiter mit der sogenannten Tempelreinigung. Es beginnt ein neuer Abschnitt. Im Johannesevangelium, Jesus reist nach Jerusalem und wir schauen heute so die ersten Tage an, wo er dort ist. Ich lese einmal den Text. Nach der NGÜ. Kurz bevor die Juden ihr Passafest feierten, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihre Rinder, Schafe und Tauben zum Verkauf anboten, und auf die Geldwechsler, die an ihren Tischen saßen. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Er schüttete das Geld der Wechsler auf den Boden und stieß ihre Tische um. Und den Taubenverkäufern befahl er, schafft das alles weg, macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Seine Jünger erinnerten sich dabei an die Schriftstelle, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Die führenden Männer des jüdischen Volkes stellten Jesus zur Rede. Kannst du uns mit einem Wunder beweisen, dass du das Recht hast, so zu handeln? Jesus gab ihnen zur Antwort, reiß diesen Tempel ab. Und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Wie? Entgegneten sie. 46 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Später, als Jesus von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diesen Ausspruch und sie glaubten den Voraussagen der Schrift und dem, was Jesus selbst gesagt hatte. Während des Passafestes war Jesus in Jerusalem. Viele glaubten an ihn, als sie die Wunder sahen, die er tat. Aber Jesus blieb ihnen gegenüber zurückhaltend, denn er kannte sie alle. Er wusste genau, wie es im Innersten des Menschen aussieht. Niemand brauchte ihm darüber etwas zu sagen. Ja, ich möchte den Text einteilen, da steht es, Gott begegnen im Tempel, Gott begegnen in Jesus, Gott begegnen in, und das wollte ich im Moment noch freilassen, mit einem Fragezeichen sozusagen versehen. Das erste, Gott begegnen im Tempel. Jeder Jude war angehalten, zu den 3 großen Festen des Jahres nach Jerusalem zu ziehen. Passa war eines dieser 3 Feste. Johannes berichtet uns in seinem Evangelium, dass Jesus in den 3 Jahren seines öffentlichen Wirkens und sehr wahrscheinlich auch vorher jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem zog. Und das ist jetzt die erste Reise, wo er das macht. Und er kommt nach Jerusalem und natürlich geht er in den Tempel und er kommt in den Vorhof des Tempels und sieht dort so eine Art Viehmarkt. Rinder, Schafe, Tauben werden zum Kauf angeboten und dazwischen hatten die Geldwechsler ihre Tische. Warum war das so? Die meisten werden es wissen. Eine ganz wesentliche Funktion des Tempels war es, dass dort verschiedene Opfertiere Gott dargebracht wurden. Und wenn jemand gesündigt hatte, musste derjenige ein Tier opfern, damit die Sünde gesühnt wird. Dadurch sollte die Beziehung zu Gott symbolisch wiederhergestellt werden. Das war eine dieser ganz zentralen, dieses Opfern von Opfertieren war eine dieser ganz zentralen Dinge, die im Tempel passiert sind, Bedeutungen des Tempels. Und eben dazu und für andere Dinge brauchte man jede Menge von Opfertieren. Jetzt war es natürlich so, wenn du irgendwo in Galiläa wohnst und da 100 Kilometer nach Jerusalem marschieren musst und irgendein Schaf oder irgendeine Kuh oder sonst irgendwas mittreibst, das ist blöd, das ist mühsam, das ist schwierig. Und deswegen hatte Gott auch gesagt, schon im 5. Mose 14, Vers 24, sagt er, es ist möglich, wenn du weiter weg wohnst, dann steck einfach ein Geld ein und kauf das Tier vor Ort. Das war okay, war von Gott so vorgesehen. Und dieser Viehmarkt in der Vorhalle des Tempels war sozusagen ein Service für die Pilger, damit sie die Opfertiere direkt im Tempelvorhof kaufen konnten. Und ähnlich war es mit den Geldwechslern. Jeder Jude musste einmal im Jahr die Tempelsteuer bezahlen, aber die musste in jüdischer Währung gezahlt werden. Und die Leute hatten oft eben römisches Geld oder griechisches Geld und daher brauchten sie die Geldwechsler. Das war also ursprünglich und grundsätzlich eigentlich okay. Aber die Händler hatten quasi ein Monopol. Und ihr wisst ja, wie das ist mit dem Monopol. Wenn ihr ein Monopol habt, dann steigt der Preis. Und das haben die gemacht. Sie haben absolute Wucherpreise verlangt. Und nicht nur die Händler haben gut verdient, auch der Hohepriester hat da mitgeschnitten. Das ganze System hat gut gelebt davon. Ja, der zweite Punkt, Tiere in Jerusalem vor Ort zu kaufen, war okay. Aber muss es im Tempel sein? Nein, muss es nicht. Der Tempel war für etwas anderes da. Jesus sieht das Ganze und macht sich aus irgendwelchen Stricken, die da offensichtlich herumliegen, weil die Viecher irgendwie angebunden werden mussten, eine Peitsche und vertreibt diese ganzen Händler mitsamt ihrem Vieh. Von den Jüngern haben wir bisher nichts gehört. Die schauen offensichtlich nur zu, aber sie erinnern sich, oh, da gibt's im Psalm 69, gibt's da eine Stelle. Da steht, es ist ein Psalm Davids, Vers 10, der Eifer für dein Haus hat mich verzehrt. Das heißt, sie schauen ein Stück in Jesus hinein, was ihn motiviert, dieser Eifer für Gottes Haus, da wird Jesus aktiv. Jesus will, dass der Tempel, die Wohnung Gottes, das Symbol der Wohnung Gottes auf Erden, ein heiliger Ort ist und bleibt. Ein Ort, wo man Gott begegnen kann und nicht handeln. Und Gott begegnen kann, unabhängig davon, wie viel Geld man hat. Das ist auch ganz wichtig, denke ich. Soweit das Geschehen. Und ich habe mir einfach so ein paar Gedanken dazu gemacht. Ich bin draufgekommen, dass ich mir bisher eigentlich immer so vorgestellt habe, Jesus hat da ein zorngerötetes Gesicht und rast wie ein Berserker da durch die Gegend und treibt die alle hinaus. Ich glaube aber, es war nicht so. Er macht sich aus Stricken eine Peitsche. Peitsche, ein Gerichtssymbol. Aber er macht sich eine Peitsche aus Stricken. Das dauert. Ich glaube, er war nicht rasend vor Zorn, aber er war sehr effizient und sehr wirkungsvoll. Er hat offensichtlich überlegt gehandelt. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, da ist ein Mann, und da sind x Händler. Und da gibt's eine Tempelwache, die für Ruhe und Ordnung sorgen soll. Und da gibt's die Tiere, so ein Rindviech, bis du das in Bewegung setzt, das dauert ein bisschen. Das ist eine Masse. Und er treibt die alle weg. Unglaublich, oder? Ich finde das ganz erstaunlich, dass Jesus sich da durchsetzen konnte. Und ehrlich gesagt kann ich es mir nur so erklären, dass eine göttliche Autorität von Jesus ausging. und niemand konnte ihm Einhalt gebieten. Jesu Herrlichkeit wird hier in einer ziemlich ungewohnten Weise sichtbar. Und ich habe mir gedacht, er hat ja dann diese Herrlichkeit, seine Herrlichkeit seinen Jüngern weitergegeben. Spannend irgendwie, oder? Aber da möchte ich nicht eingehen. Das nächste, was mir aufgefallen ist, es geht Jesus um das Haus meines Vaters, sagt er in Vers 16. Er sagt also ganz nebenbei eigentlich, dass Gott sein Vater ist. Überraschenderweise scheinen die Leute das gar nicht so richtig zu kapieren. Bei seiner Gerichtsverhandlung, wo er dann verurteilt wird, ist das die entscheidende Frage. Wo der Hohepriester sagt in Lukas 22, Vers 70, ob er der Sohn Gottes ist. Und Jesus sagt, ja. Und der Hohepriester sagt, aus, brauchen wir nichts mehr weiterreden, der gehört umgebracht. Da sagt er eigentlich dasselbe. Aber irgendwie geht es unter in dem Tumult. Für uns wichtig, denke ich, ist, Jesus sagt mehrfach von sich, dass er der Sohn Gottes ist. Gott Vater sein Vater ist. Ja, noch was? Und das Haus seines Vaters darf kein Kaufhaus sein. Opfertiere entsprachen Gottes Vorschriften, aber nicht zu Wucherpreisen. Rein werden vor Gott ist nicht käuflich. Auch damals ging es nicht darum, sich mit möglichst viel Geld von Schuld loszukaufen, sondern dass mein Versagen, meine Sünde nur durch Tod vergeben werden kann. Und gnädigerweise erlaubt Gott, dass ein Tier für den Menschen stirbt. Und nicht der Mensch selber sterben musste. Aber Gott geht es nicht um Geld. Den Händlern dort leider schon. Es gibt noch einen zweiten Grund für Jesu Handeln. Matthäus 21, 13 berichtet uns, dass Jesus in eigentlich der identen Situation, die gelehrten Leute diskutieren, ob das eine Begebenheit war oder zwei Begebenheiten, nur so nebenbei. Mir scheint, es waren wirklich zwei, ganz am Anfang und dann noch einmal dasselbe, wieder eine Tempelreinigung ganz am Ende des öffentlichen Wirkens Jesu. Und dort steht eben in der eigentlich identen Situation, wo Jesus sagt, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Und Gebet braucht Ruhe, oder? Stille. Hören auf Gott. Reden mit Gott. Wenn im Hintergrund die Tiere und Menschen Lärm machen, dann kannst du nicht mehr auf die leise Stimme Gottes hören. Den Tempel in der damaligen Form gibt es nicht mehr. Schon sehr lange nicht mehr. Ich denke, wir können trotzdem etwas für uns heute mitnehmen, zumindest zwei Punkte. Das eine ist, am Glauben des Einzelnen dürfen nicht andere verdienen und sich bereichern. Glaube, Beziehung zu Gott darf nie ein Geschäft werden. Das zweite für die Begegnung mit Gott ist Ruhe, Stille, sehr hilfreich. Matthäus 6,6, wenn du betest, dann geh in deine Kammer. Da geht es zwar um eigentlich was anderes, aber trotzdem, wir brauchen für die Begegnung mit Gott diese Stille. Einer der schönsten Aspekte meiner, dass ich Pensionist bin und nicht mehr um 8 Uhr früh oder wann immer im Büro sein muss, ist, dass ich mich in der Früh hinsetzen kann und quasi unbegrenzt Zeit habe für meine stille Zeit. Stille Zeit, sagen wir, gell? Stille Zeit. Es braucht Stille. und nicht Kühe und Schafe und was weiß ich und Händlerlärm. Wir brauchen diese Zweisamkeit mit Gott. Soweit der erste Abschnitt, wo es um den Tempel als Begegnungsort mit Gott geht. Im nächsten Abschnitt geht es um diese ganz andere Dimension der Begegnung mit Gott. Ich habe ihn überschrieben mit Gott begegnen in Jesus. Irgendwann werden die führenden Männer, wachen sie auf aus ihrer Schockstarre, kommt einem vor. Und sie kommen auf Jesus zu und fragen in Vers 18, kannst du uns mit einem Wunder beweisen, dass du das Recht hast, so zu handeln? Es ist klar, Jesus durchbricht alle Regeln da. Ja, das war eine eingefahrene Situation, diese Tiere und so weiter. Warum sollte er das dürfen? Das Einzige, was irgendwie denkbar ist, ist, dass er von Gott selber autorisiert wird. Weil der Hohepriester hätte ihm die Erlaubnis sicher nicht gegeben. Ja. Deswegen fragen sie ihn gar nicht nach der Genehmigung vom Hohepriester oder so, sondern sie sagen uns, zeig uns, dass du mit Gott in Verbindung stehst. Und daher diese Autorität hast. Sonst darfst du das nicht. Und die Antwort im Vers 19, Jesus gab ihnen zur Antwort, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und es ist vollkommen klar, die Antwort kann keiner verstehen. Es hat auch keiner verstanden. Warum sagt Jesus sie trotzdem? Vers 22 erklärt es uns. 3 Jahre später, nach der Auferstehung Jesu, erinnern sich die Jünger und sagen, oh, das hat er damals gesagt. Er wird ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und sie merken, die Jünger merken, was Jesus sagt und was in der Bibel steht, hier ist das Alte Testament gemeint, das stimmt. Dem kann man Vertrauen schenken. Und das ist wieder, denke ich, sein Merksatz, den wir mitnehmen können für uns. Jesu Wort und Gottes Wort, die Bibel ist glaubwürdig, auch wenn ich sie gerade einmal nicht alles verstehe. Was ja vorkommt, dass wir nicht alles kapieren. Die Juden sagen, 3 Tage? Ist das Schmäh, oder? Weißt du nicht, dass wir seit 46 Jahren an diesem Tempel bauen und du willst ihn in 3 Tagen aufbauen? Es war so, dass man ungefähr im Jahr 20 vor Christus genau, scheint man das nicht zu wissen, also geht 18 bis 20 vor Christus, hat man begonnen, den damals vorhandenen kleinen Tempel wesentlich zu renovieren und auszubauen. Und das ist schon 46 Jahre her. Das heißt, wir befinden uns so irgendwo 26-27 im Jahr 26-27 unserer Zeitrechnung. Es dauerte noch weiter, also bis zum Jahr 66 nach Christus, bis diese Arbeiten fertig waren. Das heißt, man hat fast 90 Jahre, 85, 86, irgend sowas, Jahre daran gebaut, an diesen Tempel. Und Jesus sagt, ich baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Das geht natürlich nicht, wenn man es rein bautechnisch verstehen will. Aber Vers 21 sagt uns ja, dass Jesus von seinem Tod und von seiner Auferstehung redet und überhaupt nicht bautechnisch. Ich lese den Vers noch einmal. Doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Und damit passiert was absolut Revolutionäres. Wir haben es in der Einleitung schon gehört, gell? Aber Jesus ersetzt das Tempelgebäude mit sich selbst, mit seinem Körper. Der Ort der Begegnung zwischen Menschen und Gott ist nicht mehr irgendein Haus, sondern Jesus. Zwei kurze Gedanken. Die vielen Opfertiere, die ständig im Tempel geschlachtet wurden, werden ersetzt durch den einen Opfertod Jesu. Gottes Sohn, Jesus Gottes Sohn als perfektes Opfer, lässt sich am Kreuz hinschlachten für deine und meine Schuld. Die Funktion, dieses Opfertierfunktion des Tempels ist nicht mehr notwendig, weil Jesus am Kreuz für dich und für mich ein für alle Mal gestorben ist. Der zweite Gedanke, im Innersten des Tempels war die symbolische Wohnung Gottes. Einmal im Jahr durfte der Hohepriester da hinein, sonst niemand. Johannes 14, Vers 9 sagt Jesus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das heißt, Begegnung mit Jesus bedeutet Begegnung mit Gott. Weil Jesus der Mensch gewordene Gott ist. Und ihn können wir anschauen, wir können über ihn lesen, wir können ja zu ihm reden und so weiter. Der Tempel in Jerusalem als Wohnung Gottes ist nicht mehr nötig. Und so können wir, du und ich, Gott begegnen im Wohnzimmer oder sonst irgendwo. Wurscht. Wenn wir auf Jesus schauen, Jesus sei die Mitte, haben wir gesungen. Aber wirklich die Mitte. Kleinen Gedanken noch. Der Tempel wurde mit viel Aufwand über einen Zeitraum von 85 bis 90 Jahren, wie auch immer genau, renoviert und schön gemacht. Und die Juden waren stolz auf diesen Tempel. Das lesen wir ja auch im Neuen Testament. Und circa 4 Jahre nach seiner Fertigstellung wird Jerusalem erobert und der Tempel wird flach gemacht. Bis heute. Das macht nichts, denn in Jesus gibt es eine ganz andere Qualität und Dimension der Begegnung mit Gott. Das Tempelgebäude ist nicht mehr nötig. Das Tempelgebäude ist nicht mehr nötig. Es gibt diese Vergebung, diese ewige Vergebung. Es gibt diese Beziehung zu Gott, wo nicht mehr einmal im Jahr der Hohepriester hingehen darf, sondern wo ich in meinem Wohnzimmer oder sonst wo mit Jesus reden darf. Ich glaube, all das steckt in diesem, ich baue den Tempel in 3 Tagen wieder auf. Jetzt haben wir noch ein paar Verse und ganz ehrlich, ich bin lange vor diesen Versen gestanden, vor diesen restlichen Versen oder gesessen und habe gedacht, und ein bisschen drückt sich dieses Gott begegnen in und dann Punkte. Die Verse wirken fast so wie ein Anhängsel, ich glaube aber, sie sind wirklich mehr. Jesus ist eine Reihe von Tagen in Jerusalem. Er feiert das Passafest mit und er vollbringt viele Wunder. In vielen Übersetzungen steht auch Zeichen statt Wunder. Wir wissen nicht, was das war, aber ich denke, oder wir können wohl annehmen, dass er, so wie er es ja ganz viel gemacht hat, Menschen geheilt hat, ja, wahrscheinlich hauptsächlich das, von irgendwelchen Krankheiten. Und die Leute merken das, sie werden selber erleben, selber an sich ein Wunder, oder sie erleben es an einem Hausgenossen oder an einem Nachbarn. Und sie werden einfach begeistert von Jesus, gell? Oder sie staunen. Ich glaube, man muss besser sagen, sie staunen über Jesus. Sie glauben an Jesus. Eigentlich steht da, sie glauben an seinen Namen, weil sie merken, da ist Vollmacht. Man könnte sagen, wow, super, toll, was wollen wir mehr? Viele Menschen glauben an Jesus, aber der Text geht unerwartet weiter. Da steht in Vers 24, Jesus blieb ihnen gegenüber zurückhaltend. Und dieses Wort zurückhaltend ist dasselbe Wort, wie das Wort im Vers vorher, wo steht Glauben. Ja? Das heißt, Jesus glaubte ihnen nicht. Und dann steht noch im Vers 25 erklärend, dass Jesus weiß, was im Herzen der Menschen ist. Und deswegen kann Jesus diesen Menschen nicht vertrauen. Er weiß, was in den Herzen der Menschen ist. Und er kann nicht vertrauen. Begründet. Ja. Das sind Menschen, die Wunder Jesu erlebt haben und so irgendwie an Jesus glauben, aber es entsteht keine Beziehung. Jesus vertraut ihnen nicht. Und ein paar Jahre später haben wohl viele von ihnen mitgeschrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Obwohl er seine göttliche Heilungskraft an ihnen erwiesen hat. Wieder ein paar Gedanken dazu. Ursprünglich habe ich da hingeschrieben, Gott begegnen in Wundern und dann zwei Fragezeichen dazu. Und manchmal gibt es ja so Situationen, wo man den Eindruck hat, ja, wenn ein Wunder ist, das ist, ja, dann drehen wir durch, so ungefähr. Aber wir sehen an dieser Stelle, wie auch an manchen anderen Stellen, dass Wunder nicht automatisch ein Weg zu Gott sind. Es entsteht keine Beziehung bei diesen Menschen und zwischen diesen Menschen und Jesus. Sind die Wunder daher sinnlos? Nein. Aus meiner Sicht nein. Wunder sind einerseits ein Liebeszeichen von Jesus und andererseits ist es spannend zu sehen, was kommt denn unmittelbar nach diesen Versen? Da ist die Begegnung mit Nikodemus. Jesus, nein, Nikodemus, der Pharisäer, Nikodemus kommt irgendwann in der Nacht zu Jesus und sagt, du, Jesus, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat, denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Die Wunder sind ein Zeichen für Nikodemus. Da ist jemand, der ist was ganz Spezielles und er geht hin. Wären die Wunder nicht passiert, vermutlich wäre Nikodemus nicht ins Gespräch mit Jesus gekommen. Wunder retten nicht. Sie können und sollen aber aufmerksam machen, dass Jesus der von Gott gesandte Messias ist, dass er der Retter ist. Durch die Wunder wird Nikodemus offen dafür, mit Jesus zu reden, um herauszufinden, wer ist dieser Jesus? Ohne diese Wunder wäre Nikodemus wohl nicht gekommen. Wunder allein sind zu wenig. Es braucht mehr. Aber Wunder können und sollen ein Anstoß sein, auf Jesus aufzusuchen. Das ist auch in Johannes letzten Sonntag, haben wir den Hinweis auf Johannes 20, Vers 30 und 31 gehört. Dort steht genau dasselbe, dass wo Johannes sagt, die Wunder haben wir aufgeschrieben, damit ihr glaubt, ja, damit ihr aufmerksam werdet. Schaut euch Jesus an. Ich möchte nicht die Predigt vom nächsten Sonntag vorwegnehmen, aber einen Gedanken möchte ich noch sagen. Jesus vertraut diesem Menschen nicht, weil er weiß, was im Herzen dieser Menschen drinnen ist. Und das war nicht nur damals vor 2000 Jahren so, das ist auch heute noch so. Wenn ich in mein Herz hineinschaue, würde ich verstehen, dass Jesus mir nicht vertraut. Dass trotzdem Beziehung zwischen Jesus und einem Menschen entstehen kann, braucht also, dass in den Menschen etwas Neues hineinkommt. Und das ist der Heilige Geist. Davon lesen wir im Text von Nikodemus. Ich glaube, der nächste Sonntag wird spannend. Dieser Geist Gottes kommt, wenn wir nicht nur an die Wunderkraft Jesu glauben, sondern vor allem, dass Jesus sich für uns geopfert hat, dass dieser Tempel nicht mehr, diese Opfertempel-Sachen nicht mehr notwendig sind, sodass unsere Schuld vergeben ist und der Tempel mit all den Opfertieren nicht mehr notwendig ist. Und wenn der Heilige Geist in einen Menschen einzieht, dann wird dieser Mensch, und das haben wir auch schon gehört, ein kleiner Tempel Gottes. 1. Korinther 3,16: Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid und Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Als Gläubige bekommen wir die Aufgabe des Tempels. Begegnungsort mit Gott für uns und für andere zu sein. Aufmerksam zu machen, auf Jesus hinzuweisen, auf Gott. Ich möchte zusammenfassen. Wir haben diese drei verschiedenen Tempel angeschaut. Das ist vielleicht leicht zu merken. Das ist ja so viel jetzt und ja. Aber vielleicht diese drei Tempel. Der alte testamentliche Tempel, das Jesus reinigt, um klar zu machen, Begegnung mit Gott braucht Stille. Begegnung mit Gott ist nicht käuflich, sondern ist ein Geschenk. Klar ist, Gott will. Gott will Begegnung. Er will dir und mir begegnen. Er will Beziehung. Beziehung heißt nicht einmal Bekehrung, sondern Beziehung heißt Beziehung. Ich habe meine Frau auch nicht einmal geheiratet, sondern wir leben Beziehung im Alltag. Er will Beziehung. Wie oft versuchen wir uns den Himmel zu erarbeiten? Es ist sinnlos. Jesus hat sich geopfert, um uns frei zu kaufen. Wir haben dann gesehen, dass Jesus sagt, er ist der wahre Begegnungsort zwischen Gott und Mensch. Er tritt an die Stelle des Tempelgebäudes. Jesus hat sich zum Opfer gemacht, das alle Tieropfer ersetzt. Und in Jesus können wir den Vater sehen. Lesen im Neuen Testament, schauen, wie er ist. Immer wieder staunen, oder? Der Tempel ist nicht mehr notwendig, in Jerusalem ist nicht mehr notwendig. Ja. Und die letzten Verse zeigen, dass Beziehung zu Gott nicht automatisch passiert, wenn wir Wohltaten oder Wunder bei Gott erleben. Das Erleben von Gottes Wohltaten ist super. Absolut. Aber zu wenig, es braucht eine Veränderung meines Inneren. Das beginnt mit dem Umdenken, wenn ich einerseits Jesus als Gottes Sohn anerkenne und andererseits von Gott den Heiligen Geist bekomme. Dann wird Neues in mir. Und wir werden zu kleinen Tempeln. Zu Hinweisen auf Gott. Und diese kleinen Tempel, ich möchte es jetzt noch einmal zurückgehen sozusagen auf die Tempelreinigung, die ich denke, wir brauchen sie genauso. Und ich war dann versucht, sozusagen eine neue Predigt anzufangen. Das mute ich euch nicht mehr zu. Es sind dann noch drei Sätze. Da waren zwei Dinge wichtig damals, die heute noch genauso wichtig sind, wenn wir als Tempel Gottes leben wollen. Ich denke, Jesus will uns reinigen, dass wir immer mehr lernen, im Vertrauen zu beten. Zu beten im Vertrauen. So oft kommt mir vor, sind unsere Gebete einfach nur ein Auflisten und wir rechnen überhaupt nicht damit, dass Gott das hört. Aber er hört. Im Vertrauen und in der Abhängigkeit auf den Vater zu bitten. Und das Zweite, das mit dem Geld. Er will es reinigen, dass wir immer mehr lernen, Gott als erste Priorität in unserem Leben zu haben und nicht unsere Geschäfte. Wir können nicht Gott dienen und dem Mammon und dem Geld. Das Schöne ist, Jesus lebt. Er kann Wunder tun, er kann auch unsere Herzen immer mehr verändern und die Herzen anderer, die durch uns kleine Tempel aufmerksam werden. Amen.